Hast du das Empfinden, dass auch Jehova dir näher kommt? Auf welche Art und Weise er das tut, darum geht es jetzt im Leitvortrag. Er hat das Thema, wie sich Jehova uns naht, und wird von Bruder Erich Zikuta gehalten, der seit 44 Jahren im Vollzeitdienst steht und zurzeit als Bezirksaufseher dient. Bitte, Bruder Zikuta.
Welch eine enge Verbindung zwischen einer Briefmarke und einem Postgut. Nichts hat dazwischen einen Platz. Ich habe hier einen Brief, der war viele, viele Tage, tausende von Kilometern unterwegs, und die Marke ist immer noch fest auf diesem Brief nahe damit verbunden. Wer selbst schon einmal Briefmarken sammelte, der weiß, wie schwierig es ist, eine Briefmarke von einem Postgut abzulösen, ohne diese zu beschädigen. Und doch ist und bleibt eine solche Briefmarke nur ein kleines Stück Papier. Wenn zwei Menschen sich gut kennen, wenn sie sich sehr mögen, dann sagt man auch oft, die zwei stehen sich sehr nahe. Und wenn sie dann vielleicht eng umschlungen auf einer Bank sitzen, dann sagt man manches Mal, die kleben ja richtig aneinander. Ja, welch eine große Begeisterung, welch eine Dankbarkeit und welch eine Freude, wenn man jemanden hat, dem man ganz, ganz nahe sein darf. Machen wir uns doch bitte einmal bewusst, du und ich, wir können Jehova, dem Souverän des ganzen Universums, ganz, ganz nahe sein. Die kostbarste Einladung an uns Menschen, die finden wir in der Bibel. Jakobus, Kapitel 4, Vers 8, versetzt uns richtig gehend in eine Hochstimmung, denn der Wortlaut dort ist, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ist es also nicht begeisternd? Jehova bietet uns an, seine Freunde zu sein, eine vertraute Gemeinschaft mit Jehova sowohl aufzubauen als auch zu pflegen. Doch bei diesem Gedanken mag einer seinen Kopf schütteln, etwas verwundert sein, denn ihm scheint der Gedanke, Gott nahe zu sein, etwas unrealistisch. Warum? Mindestens zwei Gründe können es dafür geben. Erstens, für viele ist Gott, falls er überhaupt existiert, sehr weit, ja zu weit entfernt von uns Menschen. Und zweitens, nicht wenige fühlen sich als sündige Menschen nicht würdig genug, die Nähe Gottes zu suchen und zu finden. Wir merken also, bei solchen Personen müsste das Bild über Gott wieder zurechtgerückt werden. Wir schlagen uns die Bibel gerne mal auf bei Apostelgeschichte Kapitel 17. Apostelgeschichte Kapitel 17. Und wenn wir den Vers 27 lesen, dann können wir eine wunderbare Zuversicht aus den Worten dort entnehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 17, der Vers 27. Damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und wirklich finden mögen, obwohl er tatsächlich einem jeden von uns nicht fern ist. Haben wir bemerkt, so erhaben Jehova auch ist. Er ist zugänglich für alle, die ihn aufrichtig suchen, die den Wunsch haben, ihm nahe zu sein und die, wie wir lesen konnten, auch bereit sind, entsprechende Bemühungen nicht zu scheuen. Ein erfüllbarer Wunsch, Jehova nahe zu sein. Der König David, er besingt in einem Lied die Bereitschaft Jehovas mit den Worten, glücklich ist der, den du erwählst und den du herzunahen lässt, gemäß Psalm 65, Vers 4. In dem Zusammenhang möchte ich gerne einen weiteren König nennen, dem es auch sehr am Herzen lag, Jehova zu suchen. Und er machte auch die Erfahrung, dass Jehova bereit ist, sich finden zu lassen. Wir greifen hier auf die Aussage in 2. Chroniker. Wir schlagen also wieder gerne auf 2. Chroniker, Kapitel 15. Wir betrachten den Vers 2. Es geht hier um Asa, der dritte König Judas nach der Teilung. Und der Prophet Asaria, er ermahnt nun diesen König mit sehr bewegten Worten. 2. Chroniker 15, Vers 2. Demzufolge trat er hinaus vor Asa hin und sprach zu ihm: Hört mich, o Asa und ganz Juda und Benjamin, Jehova ist mit euch, solange es sich erweist, dass ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Doch wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dem Aufruf zu folgen, Jehova zu suchen und ihn bitteschön nie wieder zu verlassen? Und wie suchte nun Asa Jehova? Wir blättern ein bisschen zurück zu 2. Chroniker, Kapitel 14, Vers 2 und lesen da: Und Asa ging daran zu tun, was gut und recht war in den Augen Jehovas, seines Gottes. Also halten wir bitte schon einmal folgende Erkenntnis fest. Wenn es unser Wunsch ist, heute schon gesegnet zu werden, ja sogar einmal zu Jehovas Universalfamilie zu gehören, dann ist es unbedingt erforderlich, ihm, Jehova, näher zu kommen, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, um dann seine Erlaubnis, man könnte auch sagen, seine Gunst zu besitzen. Die vorhin erwähnte vertraute Gemeinschaft mit Jehova basiert auf mehreren Punkten und Schritten. Zwei davon möchte ich erwähnen, die Jehova in seiner Güte auch zu unseren Gunsten vorgelegt hat. Das erste Punkt: Jehova, er hat sich uns geoffenbart. Ja, gute Freunde, sie fühlen sich zueinander hingezogen. Sie kennen sich. Und sie bewundern die charakterlichen Eigenschaften. Und dazu zählt bei Jehova in erster Linie seine Liebe. Wir sehen nach im 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Und wenn wir die Verse 9 und 10 und 19 lesen, dann fällt uns etwas ganz Besonderes auf. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. Dadurch wurde die Liebe Gottes in unserem Fall offenbar gemacht, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben erlangen könnten. Die Liebe besteht in dieser Hinsicht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als ein Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Also Jehova, er war es, der zuerst die Liebe zeigte. Deshalb der Vers 19 mit dabei: Was uns betrifft, so lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dass Jehova als Erster seine Liebe offenbarte, das könnten wir durch viele, viele Dinge um uns herum beweisen. Zum Beispiel, Jehova, er hat uns einen fantastischen Heimatplaneten als unsere Wohnstätte zur Verfügung gestellt. Und Jehova hat wirklich für alles liebevoll gesorgt, wodurch unser Leben angenehm und schön sein kann. Alles Leben darauf und unser Leben als Menschen im Besonderen kann nur durch das Wort Wunder der Schöpfung Gottes tituliert werden. Nicht nur, dass er für unsere physischen Bedürfnisse sorgte, nein, er hat viel dafür getan, dass auch unsere spirituellen Wünsche gestillt werden können. Und außerdem versichert uns Jehova Gott, dass er uns zuhören wird, wenn wir zu ihm beten. Der zweite Schritt, den Jehova Gott beging, um ihm nahe sein zu können, dieser Schritt hat Jehova sehr, sehr viel gekostet. Jehova, er hat ein Lösegeld für uns erbracht und dadurch zieht er in erster Linie Menschen zu sich. Das Beste, das Wertvollste, das Kostbarste, das Jehova besitzt, hat er hier auf die Erde gesandt, um eine Befreiung von Sünde und von Tod zu ermöglichen. Der Apostel Paulus, selbst auch ein Nutznießer dieser Befreiung Gottes, Er hat uns einen sehr, sehr wichtigen Denkanstoß gegeben. Wir greifen auf Römer Kapitel 5 zurück. Römer Kapitel 5. Wenn wir den Vers 7 lesen, eine wichtige Feststellung des Apostels. Er sagt nämlich, denn kaum wird jemand für einen gerechten Menschen sterben. Ja, für den guten Menschen zu sterben, wagt es vielleicht jemand noch? Ja, ein Leibwächter würde wahrscheinlich eine Ehre darin sehen, wenn er für seinen König sterben könnte. Nur fragen wir uns, wer würde denn sein Leben für einen alkoholabhängigen, drogensüchtigen Landstreicher hingeben? Da wäre das Problem schon etwas größer. Der Vers 8 führt dann weiter aus. Gott aber empfiehlt seine eigene Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, während wir noch Sünder waren. Auch interessant. Gott bezahlte für jeden Sünder das Lösegeld. Er schuf also eine Basis, eine Grundlage für ein vertrautes Verhältnis zu ihm. Und sobald der Loskaufspreis erbracht war, existierte die Grundlage für die einzigartige Möglichkeit, sich Gott zu nahen, und zwar auf eine Weise, wie er, wie Jehova, das möchte. Jesus, dieses Lösegeld, bezeichnete sich selbst einmal als der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das dann mit dem Hinweis, und das bestimmt speziell auf den Begriff Weg bezogen, niemand kommt zum Vater außer durch mich, gemäß Johannes Kapitel 14, dem Vers 6. In diesem Zusammenhang muss man über Gott wissen, dass er niemals über seine Maßstäbe des Rechts und der Gerechtigkeit hinweg handeln würde. Nein, Jehova, er übersieht Sünden nicht und er duldet diese auch nicht stillschweigend. Zur Erklärung in dieser Verfahrensweise möchten wir noch einmal das Bibelbuch Römer bemühen, in diesem Fall aber Römer Kapitel 3. Und als Überschrift für Römer Kapitel 3 könnten wir sagen, alle haben gesündigt und alle bedürfen einer Gerechtsprechung. Nur wir wollen sehen, was uns durch die Verse 25 und 26 ausgeführt wird. Römer 3, 25 und 26. Ihn hat Gott durch Glauben an sein Blut als ein Sühnopfer hingestellt. Dies tat er, um seine eigene Gerechtigkeit an den Tag zu legen. Denn er vergab die Sünden, die in der Vergangenheit, während Gott Nachsicht übte, geschehen waren, um so seine eigene Gerechtigkeit in der jetzigen Zeitperiode an den Tag zu legen, damit er gerecht sei, auch wenn er den Menschen gerecht spricht, der an Jesus glaubt. Das heißt also, in seiner unverdienten Güte hat Jehova durch das Opfer seines Sohnes für eine rechtliche Vorkehrung gesorgt, durch die er völlig gerecht vorging, wenn er sogar vor christlichen Sündern eine Vergebung ermöglichte. Man könnte also durchaus sagen, Jehova, er hat uns Menschen, ob in der heutigen Zeit oder in der Vergangenheit, förmlich eine Brücke gebaut, dass es uns möglich ist, zu ihm hinzufinden. Die erste messianische Prophezeiung erfüllte sich im Jahr 33 unserer Zeitrechnung durch den Tod Christi Jesu. Doch bereits in dem Augenblick, als Jehova diese Prophezeiung aussprach, und das war schließlich damals im Garten Eden, als Jehova diese Prophezeiung aussprach, war das Lösegeld, obwohl damals noch in der Zukunft liegend, schon so viel wie bezahlt. Sogar für Sünden vor dem Erbringen des Lösegeldes Jesu. Wir merken, Jehova Gott, er lässt sich durch nichts und auch durch niemanden abhalten, seine Verheißungen zu erfüllen. Bemerken wir, ja schätzen wir, was Jehova alles unternommen hat, damit wir, du und ich, dass wir ihm nahe sein können, Und wie herrlich zu wissen, dass Jehova uns nicht nur Gerechtigkeit erwies, sondern auch ein riesengroßes Maß an Barmherzigkeit. Als ich heute Morgen den Tagestext las, ist mir aufgefallen, dass heute, an diesem Tag, im Prinzip sogar auch zu dieser Stunde, vor 50 Jahren, mein Weg begann als ein getaufter Zeuge für Jehova. Und ich muss sagen, das Wertvollste, das Kostbarste, das mir widerfahren konnte. Und ich bin sicher, dass jeder, der früher oder später auch diesen Schritt getan hat, mit mir das auch zur Bestätigung so sehen kann. Nichts Wertvolleres, als auf diese Weise Jehova nahe zu sein. Von Jesus stammt allerdings auch die Aussage, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Nun, wie ist das zu verstehen? Jehova erzieht nicht jemanden gegen seinen eigenen Willen, würde Jehova nie tun. Zu Jehova hingezogen zu werden, hat ganz wesentlich mit seiner wirksamen Kraft zu tun. Jehova zieht uns auch nicht mit roher Gewalt, nein, mit Güte. Und immer so, dass er an unser Herz appelliert. Und trotz Fehlern, trotz Schwächen der Menschen, hilft Gott, die tiefen Wahrheiten zu verstehen. Auch hierzu ist der Heilige Geist sehr wichtig. Der Heilige Geist hat geholfen, das Wort Gottes aufzuzeichnen, Menschen zu veranlassen, Dinge festzuhalten. Der Heilige Geist war dazu notwendig, dass die Bibel bis heute erhalten geblieben ist. Sie hatte viele Feinde. Und dieser Heilige Geist ist dringend erforderlich, dass wir das, was in Gottes Wort beschrieben wird, auch gut verstehen können. Jehova, er räumt demütigen Menschen das Vorrecht ein, ihn kennenzulernen, sich ihm zu nahen, mit ihm auf das Engste verbunden zu sein, an ihm zu kleben, wie diese besagte Briefmarke. Die blieb kleben, bis der Brief sein Ziel erreichte und wird noch eine ganze Weile länger draufbleiben. Und bei uns ist es auch wichtig, dass wir an Jehova kleben bleiben, bis das Ziel erreicht ist, das Leben in seiner neuen Welt. Wir wollen gerne noch ein bisschen darüber nachdenken, was es denn bedeutet, wenn es heißt, dass Jehova uns durch sein Wort zieht. Die Bindung zu einem vertrauten Freund hat ja ganz wesentlich damit zu tun, dass man diesen gut kennt, dass man seine Stärken und seine vorzüglichen Eigenschaften herausfinden konnte. Man nennt doch niemanden seinen innigsten Freund, wenn man den gerade vor 2 Minuten kennengelernt hat. Im selben Sinn lohnt es sich also auch zu ergründen, was das Wort Gottes über Jehova und über seine kostbaren Eigenschaften, über seine Handlungsweise enthüllt. Es führt uns speziell zu Jehova hin, wenn wir lesen können, er ist barmherzig, Jehova ist gnädig, er ist langsam zum Zorn, überströmen an liebender Güte und Wahrheit. Er ist jemand, der Sünden und Übertretungen verzeiht. Ja, Jehova, er ist der Vater, wie wir ihn alle brauchen. Und er lässt niemand seiner Kinder im Stich. Er gibt ihnen vielmehr Anleitung, und zwar auf eine Weise, dass diese auch verstanden werden kann. Wenn wir überlegen, welche eine Fülle von Möglichkeiten könnte doch Jehova auskaufen, um uns Menschen Anleitung zukommen zu lassen. Wir kennen aus Lukas 19, Vers 40 den Hinweis, dass im Prinzip die Steine schreien könnten, wenn nicht die Anbeter Jehovas die Arbeit erledigten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jehova blütenweiße Wolken im Himmel zu Bibeltexten formulieren könnte, die wir hier von der Erde aus ohne Brille gut lesen könnten. Oder er hätte auch plötzlich ein Buch vom Himmel fallen lassen können, vielleicht sogar von Engeln geschrieben. Und der Gedanke wäre gar nicht so abwegig, dass Engel als Schreiber eines solchen Buches gedient hätten. Warum sage ich das? Nun, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12, da wird darauf hingewiesen, wie sehr Engel daran interessiert sind, was wir Menschen hier auf der Erde tun. Sie haben auch ein großes Interesse an der Verwirklichung der Vorsätze Jehovas. Doch Und das sagt Petrus auch. Jetzt gibt es Dinge, die selbst die Engel nicht verstehen. Und in diese Dinge hätten auch Engel gerne hineinschauen wollen, so sagt es Petrus. Nur Engel sind natürlich uns Menschen an Geisteskraft und an Macht weit überlegen. Und daher ist schon die Frage berechtigt, hätten Engel die Dinge vom menschlichen Standpunkt aus gesehen? Hätten sie sich in die Bedürfnisse, die Schwächen, die Sorgen, die Ängste, die Ziele von uns Menschen hineinversetzen können? Ist es nicht so, dass wir uns gegenüber unseren Mitmenschen schon manchmal sehr schwer tun? Jemand hat seinen geliebten Ehepartner durch den Tod verloren. Und der Tröster, selbst glücklich verheiratet, er geht nun hin und sagt, ich kann deine Lage gut verstehen. Ich kann mich in dich richtig hineinversetzen, wie es dir jetzt in diesem Moment geht. Kann er das? Ich denke nicht. Das wird ihm so in dieser Weise nicht möglich sein. In seiner Liebe liest Jehova die Bibel also von Menschen wie unser einem schreiben. Da wir uns mit den Gedanken und den Gefühlen und den Zweifeln und auch den Fehlern der Schreiber identifizieren können, ist dieser Bericht entschieden ansprechender für uns geworden. Und wir sind in der Lage, das Ganze auch wunderbar zu verarbeiten. Beispiele dazu können wir gerne nennen. Denken wir zum Beispiel an Jona, ein braver, gottesfürchtiger Prophet. Doch er läuft eigenmächtig von einem Auftrag Jehovas davon. Doch er räumt dann nach Ausbruch eines starken Sturms seine Sünde, seine Schuld an der Katastrophe ein. Und dann sagt der Bibelbericht, er landet für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches. Und für einen der kleinen Propheten sicherlich kein großes Problem. Wie war ihm nun zumute, diesem Jona? Wir schlagen auf, und zwar bei Jona Kapitel 2. Und es ist wunderbar, wenn wir Einblick bekommen, in welcher Phase des Lebens sich jetzt dieser Prophet befindet. Jona Kapitel 2, wir beginnen mit dem Vers 4. Er sagt, was mich betrifft, so sagte ich, ich bin vertrieben worden von deinen Augen hinweg. Wie werde ich wieder deinen heiligen Tempel anschauen? Vers 7, als meine Seele in mir schwach wurde, war Jehova es, dessen ich gedachte. Dann kam mein Gebet zu dir in deinen heiligen Tempel. Und wunderbar, dann die aufrichtige Reue, Vers 9, aber was mich betrifft, mit der Stimme der Danksagung will ich dir opfern. Was ich gelobt habe, will ich dir bezahlen. Rettung gehört Jehova. Wie nahe sich denn Jona auch in dem Zusammenhang wieder fühlte. Nur die Frage in dem Zusammenhang wäre also, hätte ein Engel aus seinem sicheren, wohlbehüteten Bereich im Himmel einen solch emotionalen Bericht verfassen können? Bestimmt nicht. Oder nehmen wir den Propheten Jesaja. Die unmenschliche oder die unermessliche Heiligkeit Jehovas erinnerte den Propheten, wie sündig und wie unvollkommen er selbst war. Und wenn man in Jesaja Kapitel 6 im Vers 5 nachschaut, dann fühlte er sich als ein Mann von unreinen Lippen. Nun, unreine Lippen stehen in der Bibel oft für die Sprache. Und wir wissen sehr genau, ein Großteil unserer Sünden hat mit dem Sprechen zu tun. Der Prophet, er war niedergeschmettert, bis Jehova ihn wieder aufrichtete. Der Apostel Paulus spricht interessanterweise von Engelszungen, dieser Sprache, als etwas ganz Besonderes. Und verstehen wir, wie unmöglich für Engel, sich in die Lage des Propheten Jesaja hineinzuversetzen. Welcher Engel würde von sich behaupten, unreiner Lippen zu sein? Oder da war Jakob, der von sich sagte, er sei der liebenden Güte Gottes nicht würdig. Oder die Apostel, sie ergriff Furcht, als Jesus ihnen auf dem Meer entgegenkam. Und der Petrus, er weinte bitterlich ob seiner Verleugnung Christi Jesu. Und auch sprach dieser Petrus einmal zu Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mann. Und Paulus, Auch der Paulus gab zu, nachdem er schmählich behandelt wurde, mit Mut und viel Kampf die Botschaft Gottes weiter zu verkündigen. Gottes Engel befanden sich nie in einer der genannten Situationen. Sie hätten sicherlich nur theoretisch darüber berichten können, aber niemals aus der eigenen Erfahrung oder aus der persönlichen Stimmung heraus. Ist denn ein Mann in der Lage, sich in die Gefühlswelt einer Frau voll und ganz hineinzudenken? Allein das würde uns schon sehr, sehr schwierig sein. Und deshalb, nicht Engel, sondern Menschen erlebten genannte Dinge, sprachen ganz offen über ihre Eindrücke, über ihre Erfahrungen, über ihre Fehler, haben diese auch bereitwillig aufgeschrieben. Und der Vorteil für jeden von uns, wir können sie gut verstehen. Wir können uns in die Lage hineinversetzen und wir können gewisse Lehren für uns persönlich daraus ziehen. Wer also darüber nachdenkt, wie Jehova mit seinen treuen Dienern gehandelt hat, wie das alles auch anschaulich und ehrlich in der Bibel beschrieben, aufgezeichnet wurde, nun, der wird sich sicherlich auch die Mühe machen, die weiteren wunderbaren Facetten der Persönlichkeit Jehovas kennenzulernen. Und deshalb ist durchaus noch einmal zu sagen, welch ein großes Vorrecht, dadurch Jehova noch besser kennenzulernen, ihn lieb zu gewinnen, mit ihm auf das Engste verbunden zu sein, weil wir gerne mit Freude sein Wort betrachten. Noch einmal zurück zu Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das hatte ich bereits ja schon erwähnt. Nur der Vers geht noch ein Stück weiter. Reinigt eure Hände, läutert eure Herzen. Was wird uns dadurch bewusst? Was bemerken wir? Wir sehen Jehova. Er hat seinen Teil bereits beigetragen. Und jetzt liegt es an uns. Es liegt an dir und es liegt an mir, dass wir unseren Teil tun. Dass wir uns eine innige, dauerhafte Bindung zu Jehova aufbauen. Einen kleinen Ansporn können wir noch gern aus dem Bibelbuch Psalm ableiten. Die Worte des Asaf sind uns hier wichtig in dem Zusammenhang. Er lief ja Gefahr, aus Neid auf die Bösen die Sichtweite Gottes aus dem Auge zu verlieren. Nur wenn wir weiterlesen, er hat sich wieder beruhigt und er fand auch wieder in die Obhut Gottes zurück. Und jetzt im Psalm 73, im Vers 23, da sagt dieser Mann: Ich aber bin beständig bei dir. Du hast meine Rechte erfasst. Muss man sich vorstellen, wenn das so, wie das so ist, wenn Jehova unsere rechte Hand erfasst, um uns zu helfen. Und dann der lebenswichtige Entschluss, Vers 28. Was aber mich betrifft, so ist es für mich gut, mich Gott zu nahen. Zu dem souveränen Herrn Jehova habe ich meine Zuflucht genommen, um all deine Werke zu verkünden. Die Worte dieses Bibelschreibers, des Psalmisten, sie sollten auch deine und meine Worte sein. Wir möchten genauso emotional ausrufen und sagen, es ist gut für mich, mich Gott zu nahen. Und stell dir vor, heute bereits können wir ein Freund Gottes sein, mit der herrlichen Aussicht in seiner neuen Welt als vollkommen gemachte, treue Kinder von ihm gewissermaßen adoptiert zu werden. Wir können ein Teil der vereinten, universellen Familie Gottes werden, für die Jehova in alle Ewigkeit der einzige Gott und liebevolle Vater sein wird. Und endlich, so kann man sicher sagen, endlich wird die gesamte Schöpfung von der Sklaverei der Sünde befreit sein, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, wie wir das aus Römer Kapitel 8, Vers 20 und 21 sicherlich gut kennen. Wer ewig lebt, wird nie aufhören, mehr über Jehova zu erfahren, mit dem gesteigerten Bedürfnis, ihm noch näher zu kommen, ihm anzuhangen, an ihm zu kleben, wie das in der Übersetzung heißt, stick for him, in der englischen Übersetzung, klebe an ihm, an Jehova. Klebe an ihm, wie diese Briefmarke, die einen weiten Weg hinter sich hat, aber immer noch fest verbunden ist mit dem Kuvert. Jehova in seiner unendlichen Liebe nachzuahmen, selbst ewig zu leben und zu lieben und geliebt zu werden, das ein herrlicher Bereich. Jakobus Kapitel 4, Vers 8 beschreibt daher nicht lediglich ein Ziel, sondern diese Worte schildern uns im Prinzip eine Reise. Solange wir treu bleiben, wird auch diese Reise niemals enden. Es wird immer etwas über Gott zu lernen geben. Und ganz bestimmt werden auch diese drei Kongresstage einen wesentlichen Anteil dazu beitragen. Und das spornt uns an, nie aufzuhören, Jehova näher zu kommen und die an Gott gestellte Bitte in unserem Herzen fest zu verwahren und täglich im Prinzip auszusprechen. Möge Jehova uns immer näher kommen, heute und in alle Ewigkeit.
Vielen Dank, Bruder Cicuta.